Wir wollen heute unsere Predigtreihe über den Römerbrief fortsetzen. Römer 12. Und Sie finden den Predigttext dazu auf Ihrem Gottesdienstzettel. Ich lese ihn gleich. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Lieber Herr, wir bitten dich, dass du uns segnest, wenn wir jetzt dein Wort gemeinsam studieren, und dass du uns hilfst zu erkennen, welche Punkte in unserem Leben du damit berühren willst. Amen. Liebe Gemeinde, eigentlich ist es ein Modewort. Nur ein Modewort, könnte man sagen. Aber andererseits drückt es auch die Sehnsucht vieler Zeitgenossen aus, das Wort Ganzheitlichkeit. Ganzheitlichkeit. Viele Menschen spüren eine innere Zerrissenheit. Manche sprechen von Fragmentierung. Das heißt, das Leben fällt in lauter Einzelteile auseinander. Wir bekommen die verschiedenen Teile unseres Lebens nicht mehr richtig zusammengesetzt. Als kleine Kinder, da konnten wir vielleicht noch verhältnismäßig sorglos in unseren Tag hineinlaufen und so ganz diesem Augenblick hingeben. Da erinnern Sie sich sicherlich auch noch dran. Aber sobald ein Mensch sich seiner selbst bewusst wird, ahnt er etwas von dieser Zerrissenheit. Und das beginnt schon ja in der Pubertät eigentlich. Der Dichter Hans Magnus Enzensberger hat vor Jahren bei der Verleihung des Büchnerpreises in seiner Dankesrede gesagt: Das Einzige, was wir miteinander teilen, ist die Teilung. Die Zerrissenheit ist unsere Identität. Und um der Unruhe zu entfliehen, um sie zu bekämpfen, flüchten sich viele in einen intensiven Konsum. Um zu merken, dass auch das enorme Konsumangebot diesen inneren Riss nicht heilen kann, sondern ihn eher noch vertieft. Man könnte ja etwas verpassen. Man könnte ja irgendeinen Kick nicht mitbekommen. Und dann? Die Erlebnisgesellschaft, die sogenannte Multi-Optionsgesellschaft, bedrängt uns. Wir haben 1000 Möglichkeiten. Und der Soziologe Heiner Barz hat schon vor einigen Jahren diese überraschende Entdeckung gemacht, dass er sagte, immer mehr Städter, also Leute, die so ganz säkular in den Städten leben, stehen auf Magie und Esoterik. Warum? Weil sie sich holen wollen, was in der Hektik, Stress und Sachlichkeit fehlt. Sie wollen sich und andere spüren. Oder anders gesagt, sie wollen zu sich selbst finden, müsste man erläutern. Sie wollen zur Ruhe kommen. Weil sie merken, dass ihr Leben immer unübersichtlicher wird und die Orientierung immer schwieriger zu finden ist. Wo ist der feste Punkt, von dem aus wir unser Leben neu sortieren könnten? Tja, was heißt neu sortieren? Viele Zeitgenossen wären schon für ein bisschen Sicherheit dankbar, wie es die Musikgruppe Silbermond einst erfolgreich besungen hat. Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit in einer Welt, in der nichts sicher scheint. Gib mir in dieser schnellen Zeit irgendwas, das bleibt. Gib mir einfach nur ein bisschen Halt und wieg mich einfach nur in Sicherheit. Hol mich aus dieser schnellen Zeit. Nimm mir ein bisschen Geschwindigkeit. Gib mir was, irgendwas, das bleibt. Aber was bleibt? Einige suchen den Ausweg in fragwürdigen esoterischen Angeboten oder teuren Psychotherapien. Andere flüchten einfach in die Stille. Auszeit im Kloster ist zurzeit wieder total in, auch unter Managern etwa. Und sie gehen in die Stille, um zu merken, dass sie auch dort in der Stille sich selbst nicht loswerden. Ihre innere Unruhe. Wir schleppen uns ja selbst doch überall hin mit. Und heute Morgen nun stehen wir vor einem Bibeltext, der uns den Weg zu einem ganzheitlichen Leben zeigt. Römer 12, Vers 1 bis 2. Wir haben diesen Text schon einmal gelesen. Der ursprüngliche Plan bestand darin, diese beiden Verse heute Morgen auszulegen. Und dann habe ich begonnen und gemerkt, dass wir nur den ersten Vers heute schaffen werden. Also wurde der Plan abgewandelt. Heute Vers 1, nächste Woche Vers 2. Ganzheitlich leben, die Existenzweise der Christen. Hier sind natürlich nicht alle Probleme und Schwierigkeiten weggeblasen in dem, was Paulus hier schreibt. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Hier wird aber die Zerrissenheit geheilt. Hier wird die Fragmentierung überwunden. Paulus sagt, genau das geschieht, wenn ein Mensch Christ geworden ist. Wenn einer zu Jesus gefunden hat, dann setzt Gott die einzelnen Fragmente, die einzelnen Teile unseres Lebens wieder neu zusammen. Wenn einer Christ wird, dann kommt sein Leben auf einen völlig neuen Weg. Und dann schenkt Gott ihm einen neuen Lebensstil, der sich grundlegend von seinem alten Leben unterscheidet. Ganzheitlich wird dann sein Leben. Und heute Morgen kommen wir nun im Römerbrief genau an jenen Punkt, wo Paulus mit der Darstellung dieses neuen Lebensstils ansetzt. Kapitel 12. Und mit Römer 12 beginnt dann auch der letzte große Abschnitt des Römerbriefs. Wir gehen also heute einen wichtigen Schritt in unserem großen Projekt, den gesamten Römerbrief auszulegen. Vor der Sommerpause waren wir ja bis zum Ende von Römer 11 gekommen und ich habe Ihnen noch einmal auf dem Gottesdienstzettel, wir werden es auch ins Internet stellen, den Überblick über den Gesamtaufbau des Römerbriefs gegeben. In Vers 16 und 17 ist ja das Thema genannt. Die Kraft des Evangeliums, dass wir durch den Glauben an Jesus gerettet werden, das ist das große Thema. Und das gilt für Juden und Heiden, also für alle Menschen. Dann hat Paulus in 1,18 bis 3,20 gezeigt, wie die ganze Welt unter dem verdienten Zorn Gottes steht. Von 3,21 bis 4,25, das ist das Kernstück des Römerbriefes, entfaltet er dann, was Gott durch Jesus unternimmt, um uns zu retten. Wie bekomme ich das Heil? In Kapitel 5 bis Kapitel 8 sagt Paulus dann, wie Gott seine Kinder, die zu ihm gekommen sind durch Jesus, wie er die bewahrt, wie er die erzieht, wie er die sicher ans Ziel bringt. Da geht es also um die große Frage, kann ich meines Heils gewiss sein? Und dann folgt in den Kapiteln 9 bis 11 die Frage, die sich daraus ergibt, angesichts des Unglaubens der Mehrheit Israels, gibt es eine Zukunft für Israel? Und wie treu steht Gott zu seinen Verheißungen? Und dann mündet dieses ganze geniale Bauwerk, in dem Paulus die Eckpfeiler der biblischen Wahrheit im Überblick dargestellt hat, in ein großes Lob- und Dankgebet. Und damit macht Paulus auch deutlich, das ist das große Ziel des gesamten Heilsplanes. Das ist das Ziel unseres persönlichen Lebens. Das ist das Ziel all dessen, was Gemeinde ist und sein soll. Gott sei die Ehre in Ewigkeit. Das ist der Teil 1 bis 11. So, und danach, nachdem all das dargestellt ist, ab Kapitel 12 beginnt Paulus nun seinen großen praktischen Ausblick. Jetzt wendet Paulus sich ganz speziell an die Menschen, die Christen geworden sind. Deswegen sagt er das auch hier in der ersten Zeile. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder. Und wir wissen, wenn im Neuen Testament Brüder steht, dann sind die Schwestern, also die Glaubensschwestern, immer mit eingeschlossen, gehören immer mit dazu. Und Paulus sagt jetzt, ja, wie geht's jetzt praktisch weiter? Wie wird sich jetzt diese Gnade, diese Vergebung, diese neue Freiheit, diese Zukunftssicherheit, dieser Frieden mit Gott, Römer 5, diese von ihm garantierte ständige Nähe, wie wird sich dieses neue Leben, das Gott geschenkt hat und das jetzt in dir pulsiert, wenn du Christ bist, auch wenn du es nicht immer merkst, aber es pulsiert, wie wird sich dieses neue Leben jetzt konkret auswirken? Und dabei erkennen wir gleich am Anfang, dass es einen ganz engen Zusammenhang gibt zwischen dem neuen Fundament unseres Lebens und unserer praktischen Alltagsgestaltung, die wir darauf aufbauen. Also man könnte sagen, ein ganz enger Zusammenhang zwischen Römer 1 bis 11 auf der einen Seite und Römer 12 bis 16 auf der anderen. Zwischen Rechtfertigung und Heiligung. Hallo, und du hörst, du schaffst es jetzt auch, ne? Dass wir beide nicht gleichzeitig predigen. Alles klar. Gut. Also, wie ist dieser Zusammenhang? Und das wollen wir uns jetzt genauer angucken. Und damit sind wir auch schon bei unserem ersten Punkt. Das neue Leben ruht auf einem neuen Fundament. Das ist Punkt 1, wenn Sie mitschreiben. Das neue Leben ruht auf einem neuen Fundament. Also man kann sagen, wenn es diese Kapitel 11, 1 bis 11 nicht gegeben hätte, dann hätte Paulus auch die Kapitel 12 bis 16 niemals schreiben können. Und Paulus markiert diese enge Verbindung mit dem Wörtchen nun. Ich ermahne euch nun. Da steht im Griechischen das Wort un. Und das kann man auch übersetzen mit deshalb. Deshalb. Das ist die Brücke zu allen vorhergegangenen Kapiteln. Deshalb, weil 1 bis 11 gilt. Un. Nun. Aufgrund dessen. Und damit ist das schon mal klar. Was jetzt folgt, das ist nicht eine Ansammlung von christlichen Moralregeln. Sondern was jetzt ab Kapitel 12 folgt, das ist die logische Auswirkung davon, wenn ein Mensch das Wunder der Bekehrung erfahren hat. Die logische Auswirkung. Der wichtigste Begriff, mit dem Paulus im Römerbrief ja das Christwerden beschreibt, ist der Begriff der Rechtfertigung. Und Rechtfertigung, das heißt, Gott erklärt den Sünder für gerecht. Gott hebt das verdiente Todesurteil über den, der gegen ihn rebelliert, auf. Und Gott kann das tun, Gott kann den Sünder annehmen, Gott kann den Sünder begnadigen und selbst trotzdem gerecht bleiben, weil sein eigener Sohn Jesus Christus stellvertretend die Strafe für uns Sünder gesühnt hat am Kreuz. Und der Sünder kommt in den Genuss dieses Freispruchs, in den Genuss dieser Rechtfertigung einzig und allein dadurch, dass er an Jesus Christus persönlich glaubt und ihm vertraut. Und wir müssen wissen, diese Rechtfertigungslehre ist bis heute der entscheidende Gegensatz zwischen evangelisch und katholisch. Es wird gerade im nächsten Jahr, wo es um das Reformationsjubiläum geht, eine ganz zentrale Rolle spielen. Nur durch die Rechtfertigung, sagt das Neue Testament, kommt man in Gottes Familie hinein und gehört man von da an zu den Brüdern und Schwestern hier von Vers 1. Ich ermahne euch nun deshalb, ihr Brüder und Schwestern, das heißt, was jetzt gilt, das gilt ausschließlich, was jetzt kommt, das gilt ausschließlich für die Menschen, die zu Jesus gehören. Manchmal kann Paulus mit Brüder auch seine jüdischen Volksgenossen bezeichnen. Also in Römer 9, Vers 3 zum Beispiel, da kann er einfach seine Mitjuden Brüder nennen. Aber hier, das zeigt der Zusammenhang ganz deutlich, meint er eindeutig die Mitchristen. Und er meint meistens die Mitchristen, wenn er von Brüdern spricht. Und wie geht es nun weiter, nachdem sie Christen geworden sind? Welche Konsequenzen sollen sie ziehen? Und jetzt schauen wir wieder, was Paulus nicht sagt. Was Paulus nicht sagt. Paulus sagt nicht, also schau hin, Gott hat jetzt so viel für dich getan, nun tu du doch auch mal was für ihn. Paulus sagt nicht, die Rechtfertigung war gratis, aber die praktische Heiligung, die musst du dir nun selber erarbeiten. Genau das sagt Paulus nicht. Sondern Paulus macht deutlich, dieses neue Leben, das Jesus dir bei der Rechtfertigung geschenkt hat, du, das drängt jetzt dazu, sich weiter zu entfalten in deinem Leben. Wenn du gerechtfertigt bist, dann ist dieses neue Leben da. Und es pulsiert in dir. Und es drängt jetzt dazu, sich weiter zu entfalten in deinem Leben. Das ist wie mit einem Baby, das, nachdem es erstmal gezeugt und geboren wurde, dazu drängt, weiter zu wachsen. Das kann gar nicht anders. Und dann macht Paulus diesen Zusammenhang zwischen den Kapiteln 1 bis 11 auf der einen Seite und 12 folgende noch fester. Er sagt, alles, was ich euch jetzt noch schreibe, das ist nur möglich, und hier zählt wirklich jedes Wort, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Man kann auch übersetzen, aufgrund der Barmherzigkeit Gottes, wegen der Barmherzigkeit Gottes. Also Paulus sagt, ich gebe euch jetzt nicht eine Liste an die Hand, die ihr auf eigene Faust abarbeiten müsst. Ihr bekommt jetzt eure Aufgabenliste und dann geht ihr los in eurem christlichen Leben und arbeitet das jetzt Punkt für Punkt ab. Und wenn ihr es geschafft habt, kommt er wieder und zeigt, was raus geworden ist. Sondern Paulus erklärt uns jetzt, wie Gottes Barmherzigkeit, wie Gottes Gnade das Werk, das sie in uns begonnen hat, weiterführt und voranbringt. An anderer Stelle hat Paulus gesagt, Philipper 1, Vers 6, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi. Das hört nicht auf, an euch zu arbeiten und in euch zu wirken. Und so wie Gott schon in Kapitel 1 bis 11 der entscheidende Akteur war, das dürfen wir nie vergessen, so bleibt Gott auch ab Kapitel 12 der entscheidende Akteur. Vergiss das nicht. Wenn du erstmal Christ geworden bist, dann zieht sich Gottes Barmherzigkeit nicht aus deinem Leben zurück. Dann sagt Gott nicht, jetzt habe ich dich durch Barmherzigkeit von deiner Sünde befreit und jetzt leb mal, sieh mal zu, wie du damit klarkommst. sondern Gottes Barmherzigkeit, hat schon der Prophet Jeremia in Klagelieder 3 gesagt, ist jeden Morgen neu. Das steht in Klagelieder 3, Vers 22 und 23, notieren Sie sich diesen Vers unbedingt. Da heißt es, seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Und wenn Sie morgen früh aufwachen, können Sie aufwachen mit dem Gedanken, Gottes Barmherzigkeit ist alle Morgen neu, sie ist da. Und auffällig ist, dass das Wort für Barmherzigkeit im griechischen Urtext sogar in der Mehrzahl steht. Also Sie könnten hier sogar angesichts der Barmherzigkeiten Gottes schreiben. Das liegt nicht nur an dem hebräischen Wort, von dem es abgeleitet wird, dieses griechische Wort hier. Das gibt gewissermaßen schon den Plural vor. Aber damit will Paulus auch sagen, dass diese Barmherzigkeit ganz reich und ganz vielseitig ist. Die Barmherzigkeiten Gottes, aufgrund der Barmherzigkeiten Gottes. Was gehört alles dazu? Jesus stirbt für ihn, hat Paulus ja alles gezeigt. Jesus stirbt für uns. Jesus schenkt uns die Vergebung unserer Schuld. Jesus schenkt uns Versöhnung mit Gott, Frieden mit Gott. Gott adoptiert uns zu seinen Kindern. Er schenkt uns den Heiligen Geist. Er verspricht uns, dass uns in Zukunft nichts mehr von ihm trennen darf. Er sichert uns die persönliche Auferstehung zu. Das ist alles in 1 bis 11 entfaltet. Lauter Barmherzigkeiten. Und aufgrund dieser Barmherzigkeiten redet Paulus hier zu den Brüdern. Aber so reich Gottes Barmherzigkeit auch ist, Gottes großzügige Gnädigkeit, Gottes Barmherzigkeit setzt Gottes Kinder jetzt nicht in eine religiöse Hängematte, wo wir den Rest unseres Christenlebens nur noch vor uns hindösen sollen, sondern Gottes Barmherzigkeit, ist ganz wichtig, befähigt uns und spornt uns an, fröhlich und entschlossen mitzuarbeiten, aktiv zu werden, Gott zu dienen, unserem Nächsten zu dienen. Um es in meinem Bild auszudrücken, den Weg des Glaubens, den Weg der Nachfolge Jesu, den sollen wir auf unseren eigenen Füßen gehen. Nicht aus unserer eigenen Kraft, aber auf unseren eigenen Füßen. Und deshalb beginnt Paulus diesen Abschnitt jetzt eben nicht mit den Worten, dass er sagt, ich beruhige euch deshalb, liebe Brüder, hätte er auch schreiben können, ich beruhige euch deshalb, liebe Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr einfach sitzen bleiben und in den Tag hineinleben könnt. Das steht hier definitiv nicht, sondern hier steht, ich ermahne euch. Und dieses Wort für ermahnen, das ist eine Kombination von ermutigen und auffordern, anspornen. Ich ermahne euch, ja, aufgepasst Leute, wichtig, ich ermutige euch, ich ermahne euch, ich fordere euch auf. Paulus spricht hier mit der Autorität des Apostels. Und Paulus legt es uns dringend ans Herz, was er hier sagt. Und Paulus kann das mit gutem Gewissen tun, da er weiß, wir müssen das nicht aus eigener Kraft schaffen. Wir müssen das nicht durch unsere eigenen Möglichkeiten bringen, sondern wir werden auf geheimnisvolle Weise von Gottes Barmherzigkeit getragen und geführt, weil wir ja nun Brüder sind und zu Gottes Familie gehören. Und genau den gleichen Gedanken hat Paulus es schon mal wunderbar zusammengefasst in Epheser 2. In Epheser 2, Vers 8 bis 10, das können Sie sich gewissermaßen zur Erklärung daneben schreiben, da sagt Paulus, aus Gnade seid ihr errettet worden durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, also nicht ein Hauch von religiösem Leistungsdruck, sage ich mal. Und dann fügt Paulus nochmal hinzu, nicht aus Werken, damit sich auch niemand rühme, denn wir Christen sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. Genau das ist hier gemeint. Ich ermahne euch. Gott hat alle Voraussetzungen geschaffen. Gott hat alle Wege geebnet. Gott führt euch. Und jetzt dürft ihr aus seiner Kraft diesen Weg gehen. Genauso ist das hier gemeint. Das neue Leben ruht auf einem neuen Fundament. Man könnte auch sagen, die Aufforderung folgt aus dem, was Gott längst getan hat. Der Imperativ folgt aus dem Indikativ. Das ist das Erste. Und jetzt das Zweite, die spannende Frage, nämlich wozu fordert der Paulus uns nun in diesen Versen auf? Wozu ermahnt er uns? Oder anders gefragt, was bewirkt denn nun Gottes Barmherzigkeit in unserem Leben? Was heißt es denn, den Weg der Nachfolge mit Jesus zu gehen? Und das ist der zweite Punkt. Das neue Leben bedeutet Hingabe meiner ganzen Person. Punkt 1 lautete ja, das neue Leben ruht auf einem neuen Fundament. Und Punkt 2 jetzt, das neue Leben bedeutet Hingabe meiner ganzen Person. Und das ist schon auf den ersten Blick eine verwirrende Sprache, die Paulus hier benutzt. Die Begriffe kannten die Leser eigentlich vom Opferdienst im Jerusalemer Tempel. Hören Sie sich das mal an. Ich ermahne euch nun, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer Gottesdienst. Die Tiere wurden geschlachtet. Sie wurden durch den Priester dargebracht als wohlgefällige Opfer. Das hatte im Alten Testament eine wichtige Bedeutung gehabt. Das war auch ein Hinweis auf den Messias, auf Jesus gewesen, der kommen sollte. Aber inzwischen war ja etwas Entscheidendes geschehen. Inzwischen hatte Jesus ja all diese Opfer eingelöst. Er hatte erfüllt, was diese Opfer versprochen hatten. Er hatte gebracht, was diese Opfer in Aussicht gestellt hatten. Und jetzt galt schon, was wir etwa in Hebräer 9 dann lesen. Hebräer 9 in Vers 9 und 11, wo ganz deutlich gesagt wird, dass Christus gekommen ist und dass die alten Opfer ein Gleichnis waren für das, was Christus gebracht hat. Und dann Hebräer 9, Vers 11. Als aber der Christus kam als ein hoher Priester, Vers 11, ist er nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Hebräer 9, Vers 11 und 12. Das heißt, er hat es jetzt vollbracht. Und von euch Brüdern will Gott jetzt nicht, dass ihr weitere tote Tieropfer bringt, sondern was will er von euch, von uns? Dass ihr eure Leiber darbringt. Eure Leiber. Und zwar als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das heißt, Gott will nicht etwas von uns, sondern Gott will uns selbst. Und der Leib meint hier die gesamte Person. Das neue Leben bedeutet Hingabe meiner ganzen Person. Wir würden sagen, mit Haut und Haaren, mit Stumpf und Stiel, mit allem, was ich habe und bin. Das ist hier gemeint. Und dieser Begriff Leib, der umfasst alle Bereiche und Beziehungen unseres Lebens. Und wir werden dann ab Vers 2 sehen, dass da unser Denken in herausragender Weise mit eingeschlossen ist. Und dass dieser Hinweis auf den Körper gerade die Konkretheit deutlich macht. Und deswegen benutzt Paulus ihn hier wahrscheinlich auch. Das heißt, alle Facetten deines Lebens, alle Funktionen deines Lebens, alles, was in irgendeiner Weise zu dir gehört und mit dir zu tun hat, das gehört Gott. Weil er alles auch geschaffen hat. Deswegen gehört es ihm auch. Auch den Leib hat er ja geschaffen. Und Sie können sich vorstellen, für manche griechischen Leser war das, was Paulus hier schreibt, der absolute Schocker. Denn die meisten Griechen waren sehr stark von Plato geprägt, von dem platonischen Idealismus. Der war schon ein paar Jahre, paar Jahrhunderte tot, aber das wirkte nach. Und bei Plato und beim Idealismus war der Leib völlig unwichtig. Das war eigentlich nur ein Hindernis für das geistige Leben, der Leib. Das war eigentlich nur, das störte eigentlich nur. Es gab den Spruch, der Körper ist ein Grab. Soma sema estin, lautete das auf Griechisch. Der Körper ist ein Grab. Oder andere hatten diese Vorstellung von einem Gefängnis, in dem der Geist gewissermaßen eingekerkert ist. Und der Leib ist im Grunde genommen nur nebensächlich und ein Hindernis. Tja, und aus der Abwertung des Leibes konnte man dann ganz unterschiedliche Schlüsse ziehen. Die einen haben den Schluss draus gezogen und haben gesagt, wenn der Leib unwichtig ist, dann kann ich mit dem Leib machen, was ich will. Ich kann trinken, fressen, ihn in ausschweifender Sexualität irgendwie benutzen und die Leiber anderer benutzen. Das ist alles unwichtig. Es berührt ja nicht meine Seele. Es ist ja nur der Leib. Das war die eine Schlussfolgerung, die man daraus ziehen konnte. Und die anderen haben die genau entgegengesetzte Schlussfolgerung daraus gezogen und haben gesagt, naja, der Leib ist so unwichtig, dann müssen wir ihn eindämmen. Askese. Askese. Möglichst wegdrängen. Und die Bibel hat ein völlig anderes Menschenbild. Die Bibel sagt, auch der Leib ist von Gott geschaffen. Natürlich ist auch der Leib durch den Sündenfall korrumpiert, ganz klar. In Mitleidenschaft gezogen, beschädigt, in die Sünde reingezogen. Und deshalb sterben wir noch. Deshalb werden wir krank. Deswegen stehen hier Rollatoren, die wir auch brauchen können. Deswegen schlucken wir irgendwelche Pillen und müssen zum Arzt und das ist die Folge dessen und deshalb ist unser Leib im Übrigen auch anfällig für alle möglichen sündigen Regungen. Nicht nur übrigens der Leib, das werden wir nächstes Mal sehen, der Geist genauso, aber der Leib auch. Der Leib spricht auf alle möglichen sündigen Reize an. Aber er wurde ursprünglich gut geschaffen. Gott hat die Sexualität geschaffen. Gott hat die Freude an guten Speisen geschaffen. Gott hat die Genussfähigkeit geschaffen und gewollt. Und wenn einer Christ wird, dann bleibt sein jetziger Leib trotzdem sterblich. Er bleibt trotzdem angreifbar. Er bleibt trotzdem alternd. Aber auch dieser Leib, wenn du Christ geworden bist, gehört jetzt dem Herrn. Dein Leib mit deinen Nierenkoliken oder deinen orthopädischen Beschwerden oder deinem Bluthochdruck oder was auch immer. Dein Leib gehört dem Herrn. Und von jetzt an gilt, was Paulus in 1. Korinther 6, Vers 9 schreibt, euer Leib, das heißt euer sterblicher Leib, dieser Body, euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Das sagt die Bibel über den Leib, müssen wir uns mal klar machen. Ein Tempel des Heiligen Geistes. Und darum, das sage ich nur mal in Klammern, haben die Christen in der Regel ihre Verstorbenen auch beerdigt und nicht verbrannt. Warum? Weil das eine andere Symbolik war. Natürlich wussten sie, das, was wir da ablegen und ins Grab legen, das ist nur wie ein altes Kleid, das wir zurücklassen. Aber auch dieser Leib gehört Gott. Und deswegen wollen wir uns auch nachträglich dieses Leibes nicht bemächtigen. Wir wollen ihn nicht selber verbrennen, sondern wir legen ihn in die Erde. Wir geben ihn gewissermaßen zurück als Gott, an Gott. Und deswegen haben viele auch die Erde des Friedhofs den Gottesacker genannt. In der Bibel gibt es nirgendwo den Vers, du darfst Verstorbene nicht verbrennen. Aber diese Symbolik liegt es sehr nahe, dass wir als Christen ganz bewusst unsere Verstorbenen nicht verbrennen, sondern gewissermaßen auch in der Symbolik Gott überlassen und sie beerdigen. Weil der Herr, wir wissen, der Herr wird sowieso einen neuen Leib schenken, aber auch noch der Leib des Verstorbenen gehört dem Herrn. Er war ein Tempel des Heiligen Geistes, solange der Mensch darin lebte. Und deshalb sind wir als Christen auch aufgefordert, sorgfältig und verantwortlich mit unserem Leib umzugehen. Wir sollen Gott mit unserem gesamten Leben zur Verfügung stehen. Das hatte Paulus ja schon mal in Römer 6 angedeutet. Das liegt schon ein paar Monate zurück, dass wir das studiert haben. Aber in Römer 6, Vers 19 hatte Paulus schon gesagt, denn so wie ihr einst eure Glieder, und damit waren eben auch die Teile des Leibes, in den Dienst der Unreinheit und in der Gesetzlosigkeit gestellt habt, so stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit und zur Heilung, zur Heiligung. Stellt es Gott zur Verfügung. Gebt euren ganzen Leib Gott hin. Meine Füße sollen auf seinen Wegen gehen. Meine Lippen sollen seine Wahrheit sagen und liebevoll mit meinem Nächsten reden. Meine Hände sollen zupacken und tragen und helfen und Kranke stützen. Meine Ohren sollen offen sein für Gottes Wort und hören, wenn ein anderer in Not ist. Und darauf reagieren. Und meine Augen sollen freundlich und ermutigend andere anschauen. Und nicht grimmig und böse. Und mit meinen Augen will ich Gottes Wort lesen. Und mit meinen Augen soll ich Ausschau halten, wenn später beim Kirchencafé vielleicht jemand allein steht und auf ein Gespräch wartet. Dass meine Augen schauen, wo kann ich jemandem dienen? Wo kann ich ihm beistehen? Dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges Opfer. Und man kann natürlich auch die Gegenliste aufmachen. Mit meinen Füßen kann ich in falsche Richtungen gehen. Mit meinen Lippen kann ich üble Nachrede üben. Mit meinen Händen kann ich prügeln und miese Geschäfte unterschreiben. Meine Ohren kann ich verschließen vor der Not. Mit meinen Augen kann ich mir miese Filme anschauen. Gebt euren ganzen Leib Gott. Das ist die christliche Ganzheitlichkeit, die Jesus seinen Nachfolgern schenken will. Und damit sagt er uns, Leute, macht keine doppelte Buchführung. Bittet Gott, dass er die Doppelbödigkeit aus eurem Leben wegnimmt. Auch dieses Gespaltene zwischen unserer öffentlichen Performance, wo wir wissen, was wir als Christen so zu präsentieren haben, und dem, was wir praktizieren, wenn es keiner sieht und keiner da ist. Das neue Leben bedeutet Hingabe meiner ganzen Person. Daraus folgt ein drittes und letztes. Das neue Leben, drittens, ist ein einziger Gottesdienst. Denn so geht es weiter hier im Vers 1, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und Sie merken, Sie hören das schon wieder. Wieder erinnern diese Begriffe an den alten Gottesdienst im Tempel, das heilige, wohlgefällige Opfer. Aber sie bekommen wieder eine völlig neue Bedeutung. Wie soll denn das Opfer unseres Leibes sein? Lebendig. Also diese toten Tieropfer, die helfen nicht mehr weiter. Die Zeit ist vorbei. Lebendig soll unser Opfer sein. Kein totes Ritual. keine mechanische Pflichterfüllung, sondern wir sollen von ganzem Herzen dabei sein. Wir sollen aus Liebe zu unserem Herrn dabei sein und uns von Gott immer wieder dieses Herz schenken lassen. Schauen Sie, das war doch schon die Kritik der Propheten am Opferdienst im Alten Testament, dass das Herz der Leute oftmals nicht beteiligt war. Und Amos hat das ja geschrieben. Das war ja schon da kein lebendiges Opfer oft. Amos hat das geschrieben in Amos 5. Sie können all diese Stellen zu Hause noch mal nachstudieren. Da heißt es Amos 5, Vers 21, da sagt Gott, ich verachte eure Feste. Und das waren deren Gottesdienste, deren religiöse Feste. Und ich mag eure Festversammlungen nicht riechen. Und in Vers 23 sagt er, tu hinweg von mir den Lärm deiner Lieder und dein Hafenspiel mag ich nicht hören. Warum? Weil sie mit dem Herzen nicht dabei waren. Weil es nur noch zur Tradition verkommen war, zum Ritual und nur noch zur äußeren Vorführung. Unser Opfer soll lebendig sein, von Herzen. Und dann das andere, heilig. Wir sollen ganz Gott zur Verfügung stehen, ganz Gott geweiht soll unser Leben sein. Wir sollen für ihn leben und um seinetwillen das tun, was wir tun. Da wird ein Christ von seinem Handwerker angesprochen und der Handwerker bietet ihm an, oh, wissen Sie, wir können das gerne so machen, ich biete Ihnen das an. Ich schreibe keine Rechnung, wir rechnen das so ab, unter uns, und da müssen Sie keine Steuern zahlen und ich auch nicht, und ich mache das, weil ich Sie nett finde. Und da hat der Christ dann gesagt, ja, wissen Sie, wenn ich kein Christ wäre, dann würde ich mit bestem Gewissen Steuern hinterziehen. Wenn ich sehe, wofür dieser Staat unsere Steuern teilweise missbraucht, dann hätte ich keine Gewissensbisse dabei, diesem Staat die Steuern vorzuenthalten. Aber wissen Sie, ich bin Christ und ich muss das, was ich tue und was ich lebe, vor Gott verantworten. Und Gott hat gesagt, dass wir das nicht tun sollen, dass das sein Wille ist, dass wir es nicht tun sollen, dass wir auch als Staatsbürger gerecht sein sollen und loyal zu unserem Staat. Auch wenn wir ihn in der Sache kritisieren können. Und deswegen, verstehen Sie es, ich finde das sehr nett, dass Sie das anbieten, sagte der Christ, aber wegen Gott kann ich es nicht machen. Euer Opfer, euer Leben sei heilig, Gott geweiht. Tut das, was ihr tut, weil Gott da ist und weil er euch sieht. Und dann dieses dritte Kennzeichen, das Opfer unseres Leibes soll lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sein. Und schauen Sie, da klingt nochmal das Tieropfer im Tempel an. Und es hatte sich an vielen Stellen diese miese Praxis eingebürgert, dass sie Gott nur so Tiere der dritten Kategorie gebracht hatten. So, ja, das war eine Beleidigung für Gott, dass sie sozusagen die Tiere, die sie anderweitig nicht mehr brauchen konnten, die haben sie dann zum Opfer gebracht. Das hat ihnen nicht wehgetan. Hören Sie mal in Vers 7 und 8 von Maleachi 1, da steht das so. Da sagt Gott, ihr habt meinen Namen verächtlich gemacht, damit, dass ihr auf meinem Altar verunreinigtes Brot darbringt. Und wenn ihr ein blindes Tier zum Opfer bringt, ist das nicht Böses? Oder wenn ihr ein lahmes oder krankes darbringt, ist das nicht auch Böses? Bring es doch deinem Statthalter. Wird er Wohlgefallen an dir haben oder dich freundlich beachten, spricht der Herr der Heerscharen. Also sozusagen alles, was sie sowieso nicht brauchen konnten, den letzten Schrott, den haben sie dann für Gott gebracht. Und Paulus sagt, unser Leben, unser Opfer für Gott soll Gott wohlgefällig sein. Wir wollen dem Herrn das Beste geben. Das Beste von unserer Zeit, das Beste von unserer Kraft. Es gibt ja diesen seltsamen Spruch, für die Gäste nur die Reste. Und so machen es manche Gott gegenüber. Für den Herrn nur die Reste. Nein, wir sollen das Beste geben. Gott wohlgefällig. Damit ihr eure Leiber darbringt. Das ganze Leben als Gottesdienst. Und wir hatten letzten Sonntag gesehen, diese grundsätzliche Hingabe, die geschieht ja schon bei der Bekehrung. Das war ja das große Thema von Lukas 9 ab Vers 57 gewesen letzten Sonntag. Dass schon Bekehrung, Hingabe bedeutet, Mut zur Abhängigkeit, Mut zum Prioritätensturz, dass wir von Gott unser Leben neu ordnen lassen, Mut zur Einseitigkeit. Und auch in Lukas 9 hat dieser Satz gestanden, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren, aber wer sein Leben bereit ist zu verlieren um meinetwillen, der wird es erhalten. Und diese Hingabe, die erstmals bei der Bekehrung gefragt ist, die gibt es nun auch auf dem Weg der Nachfolge. Die sollen nun auf dem Weg der Nachfolge bewährt werden. Wir sollen auf dem Weg der Nachfolge in dieser Hingabe wachsen. Wir sollen immer treuer darin werden. Unser Leben soll immer bewusster dem Herrn zur Verfügung stehen. Wir wollen, dass er uns immer mehr prägt, obwohl wir immer wieder zwischendurch stolpern und erschrecken über uns selbst. Und das, was Paulus hier schreibt, ich ermahne euch, dass ihr eure Leiber darbringt, als einem Gott wohlgefälliges Opfer, das hat nichts mit religiöser Druckmache zu tun. Das hat nichts mit Zwang zu tun. Das hat nichts irgendwie mit psychologischen Daumenschrauben zu tun, die er ihnen anlegt oder uns. Sondern das ist der, soll der Ausdruck unserer Dankbarkeit sein und unserer Erleichterung. Weil dieser Way of Life der einzige Lebensstil ist, der wirklich zum Evangelium passt. Unser Alltag als Gottesdienst, das ist der dritte Punkt. Das neue Leben ist ein einziger Gottesdienst. Und deshalb beschließt Paulus diesen ersten Vers mit einer interessanten Ergänzung. Er fügt hinzu, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Auffällige Formulierung. Das Wort Gottesdienst kommt auch aus dem Tempelkult nochmal, Latreia. Und Paulus sagt, von jetzt an müsst ihr viel größer denken bei Gottesdienst. Gottesdienst ist nicht nur eine spezielle Veranstaltung. Gottesdienst ist nicht nur Sonntag von 10.30 Uhr bis 12 Uhr, sondern Gottesdienst ist von jetzt an immer. 10.30 Uhr bis 12 Uhr gehört dazu, ist ein wichtiger Bestandteil dieses Gottesdienstes. Aber Gottesdienst, sagt Paulus, ist von jetzt an für immer. Alltag als Gottesdienst und das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Hier steht im Griechischen das Wort für logisch, das ist Logikän, sagt er. Das ist rational. Das ist der einzig angemessene Gottesdienst. Das ist der wahre Gottesdienst. Und darum hat Martin Luther zu Recht den Begriff des Gottesdienstes, übrigens durch die Reformation kam der überhaupt erst richtig in den deutschen Sprachgebrauch hinein. In der römisch-katholischen Kirche sprach man eher von Messe. Aber die Reformation hat dann betont, Gottesdienst. Luther hat den Begriff des Gottesdienstes auch auf den Beruf ausgeweitet. Also auf Deutsch, wenn ein gläubiger Klempner gute Arbeit macht, um ein gutes Zeugnis für seinen Herrn zu sein, dann ist das nach Römer 12 Gottesdienst. Wenn ein gläubiger Coach und Managementberater gute Arbeit macht in seinem Autohaus, das er berät, weil er zu Gott gehört, dann ist das Gottesdienst. Wenn ein Lehrer in seiner Schulklasse ein Zeuge für den Herrn ist, wenn die Bäckerei-Fachverkäuferin ihren Dienst gern tut und weiß, ich stehe vor Gott und ich will ihm dienen, dann ist das Gottesdienst, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Und wenn jemand auf Arbeitssuche ist und ins Arbeitsamt geht, um sich dort beraten zu lassen und weiß, ich gehe jetzt dahin als ein Jünger Jesu Christi und ich will ein gutes Zeugnis sein und ich will mich auch hier so verhalten, dass ich meinem Herrn Ehre und nicht Unehre mache, dann ist der Weg zum Arbeitsamt Gottesdienst. Und Paulus sagt, so soll es bei euch immer mehr werden. Und das zeigt uns übrigens sowohl die Bibel als auch die Erfahrung der Christen, dass dieser Lebensansatz uns nicht kleinlich und nicht verknöchert macht, sondern froh und aktiv und dankbar. Es gibt eine hochinteressante Eintragung von David Livingston, dem berühmten Afrika-Missionar. Und der hat seinem Tagebuch folgende Beobachtung anvertraut. Er schreibt, die Leute sagen oft, dass ich ein großes Opfer bringe, also hier euer Leben darbringe als Opfer, weil ich so viel Zeit in Afrika verbracht habe. Aber kann das Opfer genannt werden, was einfach nur ein kleiner Dank ist angesichts dieser riesigen Schuld meinem Gott gegenüber, die ich ohnehin nie selbst zurückzahlen konnte? Ist das Opfer, was mir sogar noch eine wunderbar erfüllende Tätigkeit beschert und die Gewissheit, etwas Gutes zu tun und wobei ich Frieden habe, wenn ich es tue? Weg mit diesem Wort Opfer, weg überhaupt mit diesem Ansatz, mit diesem Gedanken. Es ist definitiv kein Opfer. Nennen wir es doch lieber Privileg. Ja, natürlich, Angst, Krankheit, Ärger zwischendurch, das gibt's in meinem Leben auch. Und dann zögern wir und lassen zwischenzeitlich den Mut sinken und fragen, ob das so alles richtig ist. Aber das ist nur ein kleiner Moment. Und all das ist nichts verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott schon offenbart hat und die noch auf uns wartet. Ich habe niemals ein Opfer gebracht. Erst recht nicht, wenn ich an das große Opfer des einen denke, der den Thron seines Vaters verlassen hat, um sich selbst mir zu schenken. So David Livingstone. Und daran sehen wir, es macht uns nicht eng, diese Bereitschaft, uns dem Herrn hinzugeben. Martin Lloyd-Jones hat bekanntlich auf eine große medizinische Karriere verzichtet und ist dann zunächst evangelistischer Prediger in einer walisischen Gemeinde geworden. Und dann kamen immer wieder Leute an, die sagen, was haben Sie nicht alles geopfert, um dem Herrn zu dienen? Und Martin Lloyd-Jones hat das brüst von sich gewiesen und sagt, ich habe nichts geopfert. Ich habe alles bekommen. Ich habe nichts geopfert, ich habe alles bekommen. Und John MacArthur schreibt zu unserem Text, wenn wir uns selbst Gott zum Opfer darbringen, dann zerstört er ja nicht, was wir ihm geben, sondern er bearbeitet es und reinigt es. Und das dient dann sowohl seiner Ehre, als auch sogar zu unserem zeitlichen und ewigen Guten. Liebe Brüder und Schwestern, das ist der Weg zur neuen Ganzheitlichkeit. Das heißt es, unter Gottes Schutz ganzheitlich zu leben. Erstens hatten wir gesehen, das neue Leben ruht auf einem neuen Fundament. Zweitens, das neue Leben bedeutet Hingabe meiner ganzen Person. Und drittens, das neue Leben ist ein einziger Gottesdienst. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeiten Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und natürlich fühlen wir uns dabei oftmals überfordert. Und selbstverständlich fallen uns jetzt genügend praktische Beispiele ein von uns selbst, wo wir noch inkonsequent gewesen sind, wo wir noch etwas zurückgehalten haben, was wir Gott nicht auf den Altar legen wollten. Es fallen uns immer wieder Situationen ein, wo diese alten, kindischen, unreifen Gedanken wieder hochkommen, dass Gott uns möglicherweise etwas wegnehmen könnte, wenn wir für ihn leben. Und manchmal geht es uns ähnlich wie jedem Mann, der mit Tränen im Gesicht einen Pastor ansprach, nachdem der Pastor einen Vortrag gehalten hat über den Unterschied zwischen echten Christen und Scheinchristen. Und er kam mit Tränen in den Augen zu diesem Mann und sagte, ich fürchte, ich bin nur ein Scheinchrist. Und mein Kollege sah seine Aufrichtigkeit und er hat ihm die Gegenfrage gestellt. Er hat gesagt, warum ist das Ihnen überhaupt ein Problem? Was ist denn der Wunsch Ihres Herzens? Ach, ich wünschte so gern, dass wirklich mein ganzes Leben Jesus gehört. Und da antwortet der Kollege, das ist nicht der Wunsch eines Scheinchristen. Diesen Wunsch konnte nur der Heilige Geist in Ihrem Herzen wirken. Wohl dem, der über seine eigene Inkonsequenz weinen kann. Wohl dem, der über seinen Mangel an Hingabe erschrecken kann. Und Paulus macht immer wieder klar, dass wir diese Hingabe nicht ein für alle Mal in der Tasche haben, sondern dass es ein Prozess ist. Ein Prozess, in den Gott uns mit hineinnimmt. Und am kommenden Sonntag wollen wir dann hier den nächsten Schritt miteinander gehen. Dann gibt Paulus uns nämlich in Vers 2 einen ganz konkreten Hinweis, wie diese Hingabe an Gott in unserem Leben wachsen kann. Und Paulus wird uns zeigen, das hat ganz entscheidend mit unserem Denken zu tun. Vers 2, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes oder Denkens, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Das werden wir uns am kommenden Sonntag, so Gott will, ganz genau angucken und noch konkreter lernen, was es heißt, in diese Hingabe zu wachsen. Aber lasst uns heute diesen Vers 1 mit nach Hause nehmen. Und lasst uns in der vor uns liegenden Woche diesen Vers 1 in unserem Herzen weiter bewegen, wo uns der allmächtige Gott durch seinen Boten Paulus sagt, ich ermahne euch nun, ihr Brüder und Schwestern, aufgrund der Barmherzigkeiten Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das ist keine Utopie. Das ist keine Traumvorstellung, das ist kein fernes Ideal, sondern wenn du Jesus gehörst, dann will er genau das immer mehr in deinem Leben verwirklichen. So wie bei jedem Architekten, der hat über genug Aufträge, verdient ein Wahnsinnsgeld, kann sich alles leisten für sich und seine Familie. Und dann hört er bei einem Missionsabend, wie ein Missionar von einem Dienst in Afrika berichtet und an diesem Abend trifft den Mann der Ruf Jesu, er solle ganz in den Missionsdienst gehen. Er hat eine Frau, er hat 5 Kinder. Entschlossen gibt er seinen Beruf auf, geht auf eine Bibelschule, wird selber Missionar. Seine Frau unterstützt ihn. Die Verwandtschaft erklärt ihn schlichtweg für verrückt. Sie erwägt sogar ein Entmündigungsverfahren. Und er selbst bekennt nach seinen ersten 5 Jahren im Missionsdienst, das waren die spannendsten und gefülltesten Jahre meines bisherigen Lebens. Oder der Mediziner, Forschungssemester in Amerika. Er ist als Nichtchrist rübergefahren über den großen Teich und dann trifft ihn das Evangelium. Weil er plötzlich merkt in einem konkreten Beispiel, Gott erhört Gebete. Und er begreift, wer Jesus ist. Und er kommt zum lebendigen Glauben. Und dieser Mediziner kommt zurück nach Deutschland. Er bleibt in seinem Beruf. Und er nutzt alle Möglichkeiten, die er hat. Er richtet in seiner Praxis eine Patientenbibelstunde ein. Er unterstützt von da an weltweit gläubige Mediziner. Und auch im hohen Alter ist er noch in der Mongolei und in Moldawien und sonst wo unterwegs, um die Botschaft des Evangeliums weiterzugeben und den Menschen medizinisch zu helfen. Und er nutzt seine Tage Tag für Tag, wo der Herr Türen und Wege öffnet, um ihm zu dienen und Menschen zum lebendigen Glauben zu rufen. Wir müssen nicht jeder muss aus seinem Beruf raus. Aber Gott hat für jeden einen Weg und einen Plan. Oder jene ältere Dame. Sie ist krank, sie ist arm, materiell. Aber wo immer sie hinkommt, kommt mit ihr ein Sonnenstrahl der Liebe Gottes und das Evangelium. Und so will der Herr jeden von uns in seiner Situation einsetzen und gebrauchen. Und er fordert uns auf, ich ermahne dich, Bruder, Schwester, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass du deinen Leib darbringst als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer. Amen. Allmächtiger Herr, wir bitten dich so sehr, dass dieser Wunsch in unserem Herzen immer stärker wird, dir wirklich ganz und ungeschmälert und ohne Vorbehalte zur Verfügung zu stehen und dich zu ehren und dir zu dienen. Danke, dass du dich über unsere ganzen Halbheiten erbarmst. Danke, dass du so unendlich viel Geduld mit uns hast. Und bitte, bitte wirke an uns, an jedem Einzelnen. Dir sei alle Ehre in Ewigkeit. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.